Im Herbst 1959 ist Ida 47 Jahre alt. An ihrem Arbeitstisch im Wohnzimmer mischt sie Pulver und Lösemittel zu Farbe an, malt Ziffern, die im Dunkeln leuchten. Wenn sie nicht arbeitet, dann kommt in diesem Herbst wohl schon oft Gusti bei ihr vorbei. Sie lernen sich im Zug kennen. Ida und dieser Mann aus dem französischen Jura, der nach den Beschreibungen meines Vaters immer ein Beret trug. Wenn Idas Arbeitgeber den Vorgaben folgte, bekommt sie als Radiumsetzerin in diesem Herbst 1959 ein Flugblatt ausgehändigt. Da steht: Im Interesse des Gesundheitsschutzes gestatten wir uns, Sie auf Folgendes aufmerksam zu machen. Es folgt eine Liste mit Anweisungen, die Ida von nun an bei ihrer Arbeit befolgen soll. Selbst wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht im geringsten ahnt, dass die Arbeit mit Leuchtfarbe gefährlich ist, jetzt allerspätestens bekommt das Ganze einen seltsamen Beigeschmack. Ida soll zum Beispiel von ihrem Arbeitgeber ein Bleikästchen bekommen, um die Leuchtfarbe darin aufzubewahren. Zitat: Farbfläschchen dürfen nie in die Tasche gesteckt werden. Der Arbeitsplatz darf zu keinem anderen Zweck benutzt werden. Zitat Ende. Ja, aber der Arbeitsplatz ist Idas Wohnzimmer. Ist ein Date ein anderer Zweck? Radio hören? Zeitung lesen? Zitat: In einem Haushalt, in dem sich Kinder unter 12 Jahren befinden, dürfen keine Leuchtfarben verarbeitet werden. Zitat Ende. Für alle Setzerinnen in Heimarbeit, die kleine Kinder haben, bedeutet es also das Ende ihrer Tätigkeit, wenn sie die Instruktionen auf dem Merkblatt ernst nehmen.
Dieses Merkblatt war der letzte Versuch, die Heimarbeit mit Leuchtfarben in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Obwohl es bereits vollkommen klar war, dass es für diese Tätigkeit keine ausreichenden Schutzmaßnahmen geben kann. Im gleichen Jahr steht in einem Brief des Eidgenössischen Gesundheitsamtes, die Heimarbeit mit radioaktiver Leuchtfarbe sei, Zitat, der krasseste Widerspruch zu den heute als notwendig erachteten Schutzvorschriften beim Umgang mit radioaktivem Material in unserem Lande.
Ich bin Livia Großenbacher.
Und ich bin Corinne Gehring. Das ist Halbwertszeit.
Ein Podcast über die hohen Kosten eines unscheinbaren Produkts.
Folge 4:
Die Strahlendosis.
Der krasseste Widerspruch. Diese Beschreibung im Brief lässt uns nicht los. Kurz danach werden mit der Strahlenschutzverordnung 1963 diese Schutzvorschriften endlich eingeführt. Die Radiumleuchtfarbe ist darin aber nur ein ganz kleines Anhängsel. In der Verordnung geht es in allererster Linie um das erste Atomkraftwerk, das Ende der 1950er Jahre in der Schweiz den Betrieb aufnimmt. Aber auch für die Radiumleuchtfarbe bedeutet das nun, für den Umgang mit radioaktiven Materialien braucht es jetzt eine Bewilligung. Um die zu erhalten, muss man bestimmte Voraussetzungen für den Strahlenschutz erfüllen. Und das ist bei Heimarbeiterinnen natürlich nicht der Fall. Für sie bedeutet es das faktische Ende ihrer Tätigkeit. Während wir uns eine Reihe von Briefen von Ärzten anschauen, die sich jahrelang für den Schutz der Heimarbeiterinnen einsetzen, realisieren wir, dass wahrscheinlich ein weiterer Faktor ausschlaggebender für das Ende des Radiumsetzens war. Die Uhrenindustrie lagert zu dem Zeitpunkt nämlich ohnehin schon auf Alternativen um, da es immer schwieriger wird, Uhren mit Radiumfarbe zu exportieren. Strahlenschutzbestimmungen im Ausland schieben dem einen Riegel und in dem bereits zitierten Brief sorgt man sich um den, Zitat, guten Ruf unserer Uhrenindustrie in der ganzen Welt.
Ich frage mich sowieso, was die Behörden eigentlich über Radium und die gesundheitlichen Risiken wussten. Zu diesem Zeitpunkt hat Luc Monnier ja schon längst seinen Brief an die Behörden geschrieben.
Wir schauen uns also noch mal genauer an, was alles passiert, bevor es 1963 zum faktischen Verbot kommt. Unser Fazit: Man wusste von der Schädlichkeit von Radium, aber offenbar nicht genug. Bei den Radium Girls denkt man, dass die Krankheiten vom Pinselablecken kommen. Und neue Schutzvorschriften verbieten das. Problem teilweise behoben. Gleichzeitig ist man mit anderen gefährlichen Materialien beschäftigt, mit denen in Heimarbeit noch bis weit ins 20. Jahrhundert hineingearbeitet wird. 1947 verbietet der Bundesrat die Heimarbeit mit Sprengstoff und Zündmassen, aber halt nicht mit radioaktiven Materialien.
Stattdessen erlässt man einfach immer neue Empfehlungen, um weiter mit Radium arbeiten zu können. Teil davon ist eben auch dieses Merkblatt, das noch 1959 an die Heimarbeiterinnen verteilt wird.
Was wusste man wirklich über die Schädlichkeit von Strahlung? Um das besser zu verstehen, gehe ich dorthin, wo man weltweit die ersten größeren Untersuchungen zu strahlenbedingten Krankheiten durchgeführt hat. Ich gehe dorthin zurück, wo das Radium herkommt, ins Erzgebirge.
Verehrte Bergbrüder und Bergschwestern, meine Damen und Herren, wir gedenken der 33 verunglückten Kameraden, dem größten Grundunglück der Wismut vom 15. Juli 1955.
Es ist ein sonniger Tag im Juli und ich habe es gerade noch rechtzeitig zum Bergmannstag in Auebad Schlema geschafft. Die Kleinstadt liegt im Erzgebirge in Deutschland, nicht weit von dort entfernt, wo damals das Gestein für Marie Curie herkam. Es ist beschaulich hier. Doch Auebad Schlema hat eine turbulente Geschichte hinter sich. Seit Jahrhunderten vom Bergbau geprägt, verändert sich durch die Entdeckung von Radium alles. Das bislang als wertlos erachtete Urangestein gewinnt plötzlich enorm an Wert. Messungen der Gewässer zeigen hohe radioaktive Werte und neben den Bergbauminen wird ein Radiumbad eingerichtet. Das stärkste der Welt, wie die Werbung damals stolz verkündet. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki verändert sich für den kleinen Ort erneut alles. 1945 kapituliert Nazi-Deutschland und das Radiumbad wird dem Boden gleichgemacht. Die sowjetischen Besatzer interessieren sich nämlich so gar nicht für den Kurbetrieb, sondern für das Urangestein, das da unter der Erde liegt. Sie benötigen dieses nämlich für die Atomwaffenproduktion. Bad Schlema wird so zu einem zentralen Standort des Bergbauunternehmens Wismut in der DDR, des damals drittgrößten Produzenten von Uran weltweit.
Dieses Gedenken gilt auch allen Bergleuten weltweit, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu Tode oder zu Schaden gekommen sind.
Walter Brühl, Kreisverstand IG Wismut. Martin Bitte, Maurerbrigadier. Willi Dürmdörfer, Obersteiger.
Auf einem kleinen Hügel bei einem Denkmal, dem Ehrenhain, haben sich an diesem Sommertag Menschen versammelt. Viele von ihnen in Bergmannstracht, um den verstorbenen Bergleuten zu gedenken. Wie viele das alleine für die Region im Erzgebirge sind, die wegen ihres Berufs ums Leben gekommen sind, lässt sich schwer beziffern. Es ist eine harmlos klingende Erkrankung, die die Arbeiter in dieser Region seit Jahrhunderten befällt. Die Schneeberger-Krankheit.
Sie beginnt häufig mit Husten, verschlimmert sich mit Atemnot und verläuft tödlich. Heute würden wir es Lungenkrebs nennen. Die Krankheit war berüchtigt unter Bergleuten, die das schon lange mit ihrem Beruf in Verbindung brachten.
Die Mediziner aber stritten über die Ursache. Einige machten durchaus den Staub in der Bergmine dafür verantwortlich. Andere aber schoben das auf die Armut und die Mangelernährung in der Region.
Heute sind wir uns hingegen sicher, dass es an der radioaktiven Strahlung des Urangesteins lag, das die Bergleute abgebaut haben.
Ja, weil die Mediziner, die den Beruf verantwortlich machten, das in mehreren langwierigen, mühseligen Studien auf der Grundlage von hunderten Bergleuten belegten. Man muss sich das so vorstellen. Strahlenschäden nachzuweisen, die von einer kurzen, hohen Strahlendosis kommen, wie zum Beispiel bei Atombombenabwürfen, das ist einfach, es ist naheliegend. Wenn die Strahlung aber über einen längeren Zeitraum in geringerer Dosis auf den Körper einwirkt, also stetig einwirkt, und die Betroffenen erst Jahre später erkranken, dann ist die Strahlung als Ursache dafür viel, viel schwerer zu erkennen. Das lässt sich bei einem einzelnen Menschen dann eigentlich gar nicht mehr sagen. Man kann es also nur mit statistischen Methoden belegen. Man muss nachweisen können, dass bestimmte Krankheiten bei bestimmten Gruppen häufiger auftreten. Und genau das hat man dann mit den Bergleuten im Erzgebirge gemacht. Man hat diese Studien durchgeführt und die Fakten ließen sich dann nicht mehr länger zurückweisen. 1925 wird dann die Schneeberger Krankheit als Berufskrankheit anerkannt.
Das passiert also gerade gleichzeitig wie die Radium Girls Prozesse. Auch dort kämpfen MedizinerInnen darum, dass die Erkrankungen der Setzerinnen als Berufskrankheit anerkannt werden.
Ja, und diese beiden Fälle zeigen auch die Krux in all dem. Damit eine Erkrankung einer Radiumsetzerin als Berufskrankheit anerkannt werden kann, muss zuerst einmal belegt sein, dass sie durch den Beruf Schaden genommen hat. Und dazu gab es in der Schweiz keine Daten. Wir wissen aber aus den Briefen zwischen dem Gesundheitsamt und dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, dass sie die neuesten internationalen Studienergebnisse zu niedrigen Strahlendosen bei Radium durchaus kannten.
Die Sektion Strahlenschutz beim Eidgenössischen Gesundheitsamt führt also auch in der Schweiz eine Studie durch. In einem behördlichen Schreiben lesen die Leuchtfarbensetzerinnen: Wären Sie wohl bereit, in den nächsten Tagen einen von uns geschickten jungen Arzt zu empfangen und ihm über Ihre Erfahrungen in dieser Sache Auskunft zu geben? Selbstverständlich werden alle ihre Auskünfte mit strengster Diskretion behandelt.
Ich habe dort geschaut, wie die Frauen das Radium aufgebracht haben, die Leuchtziffern auf den Armbanduhren.
Der junge Arzt, von dem im Brief die Rede ist, ist heute 92 Jahre alt. Obwohl sein gesundheitlicher Zustand nicht gut ist, empfängt mich Dr. Beat Marti bei sich zu Hause und erzählt mir auf seiner blumengemusterten Couch im Wohnzimmer von diesen Besuchen.
Die Heimarbeiterinnen, die zum Teil auf dem Küchentisch radiumhaltige Leuchtfarben auf Zifferblätter gemalt haben. Und das war natürlich lebensgefährlich.
Natürlich interessierte Dr. Marti bei den Besuchen mehr als die Arbeit der Frauen. Sein eigentliches Interesse galt ihren Knochen.
Die Leute bekamen Spontanfrakturen, das heißt, ihre Knochen brachen, weil die Knochen durch die Gammastrahlung geschwächt waren. Das wäre wirklich auch eine furchtbare Sache. Wir hatten eine Leuchtfarbearbeiterin, die hat aufgenommen, ihre Hüftgelenke. Die Frau ist die Gammastrahlung nie mehr losgeworden.
Dr. Marti meint damit, dass sich das Radium in den Knochen der Frau abgelagert hatte.
Dort führt die Strahlung zu Schäden im Zellgut, die der Körper nur langsam reparieren kann. Eine kleine Menge radioaktiver Strahlung bleibt also ohne Folgen. Aber wenn der Kippmoment erstmal erreicht ist, kann er nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Reparaturmechanismen des Körpers kommen nicht mehr nach und Gewebe stirbt ab oder es kommt zu Mutationen, was dann zu Krebs führen kann.
Beat Marti besucht 1962 insgesamt 60 Frauen, die in Heimarbeit Radium setzen. Um nicht nur die Symptome, sondern die Strahlenvergiftung an sich zu verstehen, werden etwa die Hälfte davon zusätzlich zu den Hausbesuchen im Centre de Radioactivité Médicale in Genf mit speziellen Apparaten untersucht. In einem mit Eisen- und Bleiplatten ausgelegten Raum bekommen sie die Strahlung gemessen, die von ihren Körpern ausgeht. Gemessen und berechnet wird dabei die Body Burden, die Gesamtmenge an radioaktiven Substanzen im Körper. Von den 28 Setzerinnen, die in Genf untersucht werden, liegen 10 über dem zulässigen Wert.
Zusätzlich zu den Radiumsetzerinnen werden in Genf im Rahmen dieser Untersuchungen auch die Body Burden von 15 weiteren Personen gemessen, die mit den Radiumsetzerinnen zusammen im selben Haushalt lebten. Die Untersuchungen haben nämlich auch gezeigt, dass in größerer Entfernung zum Arbeitsplatz und dessen Umgebung immer noch erhebliche Strahlung nachgewiesen werden konnte. Das liegt daran, dass von der Leuchtfarbe eigentlich 2 Gefahrenquellen ausgehen. Das Radium im Farbfläschchen selbst ist nur die eine. Hier wird Strahlung abgegeben, auch wenn man noch so vorsichtig mit ihm umgeht, um ja nichts zu verschütten. Und dann gibt es eben noch die zweite. Das Zerfallsprodukt von Radium, Radon, ein Gas, das sich über die Luft im ganzen Raum verbreitet, sobald das Fläschchen geöffnet wird.
Deshalb werden auch die Kinder und Ehemänner der Setzerinnen untersucht. Die gemessenen Werte sind bei ihnen nicht so hoch wie bei den Setzerinnen selbst, aber auch hier ist die Body Burden in mehreren Fällen höher, als sie sein darf. Von den insgesamt 43 untersuchten Menschen haben laut den Untersuchungen mehr als ein Viertel zu viel radioaktive Substanzen aufgenommen.
Die Untersuchungen von Dr. Marti beschreiben, was den Behörden in der Schweiz aus internationalen Veröffentlichungen bereits bekannt war: das Ausmaß der Langzeitfolgen.
Die Arbeiterin, an die sich Dr. Marti während unseres Interviews erinnert, ist in seiner Studie als BE0106 vermerkt. Nachdem sie 15 Jahre lang mit Leuchtfarben gearbeitet hatte, erlitt sie mit 49 Jahren spontane Knochenbrüche in beiden Oberschenkeln. 5 Jahre später, zum Zeitpunkt von Martis Untersuchung, sind die Brüche immer noch nicht geheilt. Zusätzlich zu dieser unglaublichen Einschränkung beschreibt die Heimarbeiterin BE0106 starke, unbeeinflussbare Schmerzen, besonders im rechten Arm.
Bei seinen Untersuchungen begegnen Dr. Marti weitere Symptome. Der direkte Hautkontakt mit der radioaktiven Farbe führt zu Geschwüren an den Händen. Die abgelagerten radioaktiven Substanzen im Körper können mit langen zeitlichen Verzögerungen zu erschwerter Wundheilung führen und natürlich zu Krebs. Der eine tödliche Fall, über den Dr. Marti berichtet, ist eine Heimarbeiterin, die mit 50 Jahren an den Folgen eines Tumors in ihrem rechten Oberschenkel stirbt.
Noch einmal der Oberschenkel. Stellen wir uns Ida vor, die roten Haare aus der Stirn gebändigt, als eine von vielen Radiumsetzerinnen, die Tür an Tür mit ihr in dieser Uhrenstadt arbeiten. An Küchentischen, Pulten, ausgeklappten Sekretären. Als sie sich zur Arbeit hinsetzen, beugen sich einige der Heimarbeiterinnen vor, holen Leuchtfarbenpulver, Etikette Venus oder Sirius oder Orion, aus den Schubladen ihrer Schreibtische und mischen Farbe zum Malen an. Bevor sie den Pinsel ansetzen, stellen sie das Fläschchen zurück in die Schublade. Und dort bleibt es, während sie arbeiten, nur ein paar Zentimeter und einige unbedeutende Schichten Holz, Stoff, Haut und Gewebe vom Knochen des Oberschenkels entfernt. Wie die allermeisten der Setzerinnen wird Ida nicht von Dr. Marti besucht. Und selbst wenn doch, würde sie in den anonymisierten Daten seiner Untersuchungen unsichtbar bleiben. Soweit ich weiß, hatte sie keine spontanen Knochenbrüche und in den 60er Jahren auch sonst keine Symptome, an denen wir sie in den Akten wiedererkennen könnten. Wie die anderen Setzerinnen öffnet Ida das Leuchtpulverfläschchen auf ihrem Arbeitstisch, stellt es hin, fügt das Lösemittel zum Pulver hinzu, platziert ein Zifferblatt neben dem Deckel des offenen Fläschchens und setzt den Pinsel an für eine weitere exakte Ecke einer 4. Die Bewegungen routiniert und präzise, ihre Hand ganz ruhig. Das Zifferblatt, der Arbeitstisch, das offene Farbfläschchen. Immer und immer wieder. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Meine Großmutter erinnert sich daran, wie Ida krank wurde. Ich bitte sie, mir davon zu erzählen, und sie sagt, Ida dachte, es wäre Asthma. Das Husten, das Keuchen, die Momente, in denen das Atmen schwierig war.
Das ist ganz schlimmer geworden. Und was mir aufgefallen ist, dass sie einfach so geschummelt hat. Wirklich, weißt, wie man manchmal in den Filmen sieht, wenn einer Gift nimmt.
Am Ende holt das Radium auch sie ein. Noch eine Setzerin, eine weitere Frau mit einem feinen Pinsel und nicht viel eigenem Geld. Es stiehlt ihr den Atem, diesem Hitzkopf, dieser Malerin von Bildern groß genug für Wände und klein genug für Handgelenke, dieser Meinungssagerin. Das Radium lässt sie Schaum aus ihrer Lunge husten und verbietet ihr schließlich den Mund.
Ich frage mich, ob Ida andere Heimarbeiterinnen kannte, die krank wurden. Quasi die Bieler-Krankheit.
Man wusste es ja, sagte man zu mir, als ich an der Tür klingelte.
Die 60 Frauen in Dr. Martis Studie sind nur ein kleiner Teil der Heimarbeiterinnen, die Anfang der 60er Jahre bei sich zu Hause Radium setzen. Es ist eine der punktuellen, spezifischen Studien, wie sie der Bundesrat nennt, die wir heute zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Setzens radiumhaltiger Leuchtfarbe in der Schweiz haben. Eine umfassende Studie wird nicht durchgeführt. Eine medizinische Überwachung ist nämlich nur vorgesehen für Personen, die beruflich strahlenexponiert sind.
Aber Heimarbeiterinnen gelten als Privatpersonen. Privatpersonen, die wegen ihrer Arbeit krank werden. Noch Jahre nach dem Einführen der Strahlenschutzverordnung vermittelt die SUVA ehemalige Radiumsetzerinnen an MedizinerInnen und ChirurgInnen, um die Langzeitfolgen ihrer Arbeit behandeln zu lassen. Besonders oft geht es um ihre Hände und eben um Symptome, die stark verzögert auftreten. Die Frauen, die ein Arzt in Biel untersuchte, arbeiteten zum Beispiel schon über 10 Jahre als Radiumsetzerinnen, bevor sich an ihren Händen Strahlenkrebs zeigte.
Mehr wissen wir leider nicht, weil man in der Schweiz keine umfassende Studie durchgeführt hat. Ich schaue mir also die Datenlage in anderen Ländern an und interessanterweise ist es dort anders. In den USA wurden nämlich seit den 1970er Jahren Kohortenstudien durchgeführt. Man untersuchte bei tausenden Menschen, die in der Leuchtfarbenindustrie gearbeitet hatten, Langzeitfolgen der Strahlung. Die Resultate: ein erhöhtes Risiko für verschiedene Krankheiten, darunter Krebs.
Das tatsächliche Ausmaß, die Zahl der Diagnosen und Krankenhausbetten und zu frühen Beerdigungen können wir im besten Fall schätzen. Die Heimarbeiterinnen fallen durch alle Raster. Ihre Arbeit, für die sie keine Sozialleistungen beziehen können, wird nicht explizit verboten, aber erfordert eine Bewilligung, die sie niemals kriegen können. Es kann gut sein, dass die Heimarbeiterinnen das Ende des Radiumsetzens nicht als Schutz für sich, sondern als Problem wahrgenommen haben, weil ihr Einkommen ausfiel.
Die Behörden hatten die soziale Härte dieser Situation auch im Blick. Betroffene Frauen konnten sich bei der Schweizerischen Zentralstelle für Heimarbeit melden. damit ihnen eine andere Heimarbeit zugeteilt werden kann. Ein Teufelskreis, der nicht endet für diese Arbeiterinnen zweiter Ordnung.
Es scheint, als wäre mit der Strahlenschutzverordnung von 1963 das Thema einfach erledigt gewesen. Bis halt, ja, 2012 dann diese Fläschchen auf der Baustelle bei der Bieler Autobahnumfahrung gefunden werden. Aber wenn so viele Frauen in so vielen Wohnungen so viele Uhren bemalt haben, dann kann das doch nicht für ganze 50 Jahre einfach untergegangen sein. Gerade die radioaktiven Wohnräume. Ist das vor 2012 wirklich nie aufgefallen?
Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Nach der Strahlenschutzverordnung hat man eine eigene Kommission zur Überwachung der Radioaktivität eingerichtet, die über Jahrzehnte hinweg massenhaft Messungen durchgeführt hat. Zu allem Möglichen, das mit radioaktiver Belastung zu tun hat. Wir nehmen uns also diese umfangreichen Berichte vor und bleiben an einer Stelle in den frühen 1980er Jahren hängen. In La Chaux-de-Fonds kann sich die Kommission hohe Radonwerte nicht erklären. Gemessen wurden sie in Wohnhäusern. Wohnhäuser, in denen über 20 Jahre zuvor Uhren zum Leuchten gebracht wurden.
Das war Halbwertszeit, Folge 4 von 5, die Strahlendosis.
Halbwertszeit ist eine Podcast-Serie von mir, Corinne Gehring.
Und mir, Livia Großenbacher.
Produktion, Vivian Kuster. Und Musik, Fatima Dann.
Schnitt und Sounddesign, Livia Großenbacher.
Und Mastering, Philipp Teichert.
Ein Podcast der Republik, gefördert durch den Leibniz-Forschungsverbund Wert der Vergangenheit und die Stiftung für Erforschung der Frauenarbeit,